möchte die Bibelstelle lesen aus Lukas Evangelium Kapitel 21. Kosmische Katastrophen und das Kommen des Menschensohnes ist bei mir als Überschrift. Und das wiederholen alle Evangelisten, die Worte, die hier Jesus sagte. Und er sagte, es werden Zeichen geschehen, Vers 25 und 26. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Ja, du sagst ja, ich sehe kein Zeichen. Muss wirklich blind sein. Die meisten Menschen sind blind. Die sehen keine Zeichen. Wir betreiben Raumfahrt. Wir sind schon inzwischen an der Venus vorbei, an der Mars vorbei. Schon Jupiter haben wir überholt. Und wir haben den Hallischen Kometen genau beobachtet. Raketen hinaufgebracht zu den Sternen. Es sind Zeichen gewesen. Und was für ein gewaltiges Zeichen war es, als der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte. Millionen oder Milliarden haben es gesehen. Und jemand sagte, das ist alles nur für eine Verschwörung. Das war nur gestellt. Man kann im Film ja alles nachstellen. Gewiss, du kannst im Film alles nachstellen. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass der Mensch tatsächlich auf dem Mond gelandet ist. Einer dieser Astronauten, die bei der ersten Tour dabei waren, habe ich persönlich mehrmals begleitet. Der war auch ein paar Mal in meinen Gottesdiensten oder in unseren Veranstaltungen, der bei den christlichen Geschäftsleuten. Ich erzähle, das ist kein Vater Morgan oder Hirngespinst. Und ich weiß noch, wie die Christen geschimpft haben. Ja, da kommt keiner rauf zum Mond. Und wenn sie selbst ihr Nest auf den Sternen bauen, ich will sie von dort hinabstürzen. Die sind alle dorthin gekommen. Und die werden auch noch innerhalb des Sonnensystems noch irgendwo einen oder anderen Planeten noch besuchen oder urbar machen oder was das auch immer sein wird. Es werden Zeichen geschehen. Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Die passieren mittlerweile schon zum Teil. Aber es wird noch viel gewaltiger sein. Und die Menschen werden bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Jetzt dieser Hurrikan. Leider war nicht so stark, hat man dann nachher gestört. Es war ganz normaler, am Schluss war er ganz normaler Tropensturm. Der Herr Floyd, der durch die Welt in den Staaten herumgegeistert hat. Aber die Menschen werden vor der Angst vergehen und vor der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen werden. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird des Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke erscheinen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Lasst mich noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir auch heute Abend ein prophetisches Thema behandeln dürfen. Deine Wiederkunft. Und deine Wiederkunft ist für uns als Glaubende kein Schreckenereignis, kein Schock, Herr, sondern ein freudiges Ereignis. Und wir grüßen und freuen uns, Herr, in dir. Maranatha, unser Herr kommt. Die Welt zittert, die Welt hat Angst. Die Welt versteht die geistlichen Zusammenhänge nicht, aber wir, denen du uns das Licht des Heiligen Geistes geschenkt hast. Wir können die Dinge begreifen, erfassen und verstehen. Und du möchtest uns heute Abend Befreiung schenken, Befreiung vor den Dingen, die da kommen werden. Und du möchtest, o Herr, den Geist der Angst aus allen Herzen und Gehirne der Kinder Gottes austreiben. Ich bitte dich, Jesus, sende dein Wort und befreie die Menschen, die noch irgendwo Angst in ihrem Leben haben. Denn du hast uns befreit von der Angst. In der Welt habt ihr Angst, hast du gesagt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr, und von dieser Warte aus betrachte ich dein Wort. Herr, dass du die Welt überwunden hast und dass du der Sieger bist. Du hast triumphiert, du hast Satans Macht zerbrochen. Und du wirst kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir diese lebendige Hoffnung haben dürfen heute Abend. Amen. Angst vor den Dingen, die da kommen sollen, diese gewaltigen Veränderungen, Umwälzungen, Zusammenbrüche. In diesem Jahrhundert sind Königreiche zusammengebrochen. Frankreich hat keinen König mehr, Russland hat keinen König mehr, Deutschland hat keinen König mehr. Und so kannst du alle, Ungarn hat keinen König mehr, Österreich hat keinen König mehr, Italien hat keinen König mehr. Sag mir noch, wo sind noch die Könige? Und die, die heute noch an der Macht sind, haben sowieso nichts zu melden. Ob jetzt in Spanien, Holland oder in Dänemark oder England, das sind alles nur noch Marionetten, die irgendwo einfach geduldet werden und viel Geld dem Staat kosten. Aber sonst, die Macht von den Monarchen von einst, diese sind nicht da. Wir gehen mit großen Schritten einer Zeit entgegen, die total neu sein wird. Die Bibel sagt, wie es seit Menschengedenken nie war und nie mehr sein wird. Also eine Zeit, wie es noch nie gewesen ist. Solch eine Zeit gehen wir entgegen. Mit Riesenschritten gehen wir ins neue Jahrtausend. Das Countdown läuft. Und große Ereignisse werfen ihre Schatten einfach voraus. Und Schatten erschrecken uns manchmal. Schatten, die jagen uns Furcht ein. Ja, da kommt was auf uns zu. Derjenige, der Gott nicht kennt, der wird zittern. Und er wird schreien, Berge und Hügel fallt über uns. Denn wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Du und ich habe keine Angst vor Jesus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe keine Angst vor Jesus. Ich liebe ihn. Wir haben heute schon gesungen, oh Herr, ich liebe dich. Ich mag dich. Und ich kann gar nicht schnell genug den Herrn erwarten. Ich bitte dem Vater unser, dein Reich komme, Herr. Also nichts Besseres kann für uns als Christen, als Gläubige passieren, als wenn, dass der Herr kommt. Und ich sage, mein Heiland, warum bist du nicht schon viel früher gekommen? Ich hätte dich lieber vor 20 Jahren erwartet. Dann hätte ich mir manchen Ärger auf dieser Welt erspart. Und manches wäre anders gelaufen. So, Herr, du hättest viel früher kommen sollen. Aber der Herr verzieht, damit noch der eine und der andere die Gnade Gottes erlebt. Stell mal vor, der Heiland wäre vor 20 Jahren gekommen. Du wärst vielleicht noch nicht einmal gläubig. Wüsstest nichts vom Heiland. So, das ist Gnade, wenn der Herr verzieht. Strukturen brechen zusammen. Altes muss gehen, Neues kommt. Und in dieser Umbruchsphase, in der wir jetzt hier drin stehen, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, hat einmal ein deutscher Bundespräsident gesagt, glaube ich, Lübcke war es. Die Herren gehen, unser Herr kommt. Und ich habe keine Angst vor dem Herrn aller Herren, König aller Könige, denn das ist mein Vater. Und ich werde doch als Kind Gottes nicht vor meinem Vater, vor meinem Freund, vor meinem Bruder Angst haben. Befreiung von der Angst, Freiheit von der Angst, das ist, was ich hier verkündigen möchte. Wir müssen uns nicht fürchten als Kinder Gottes vor den Dingen, die da kommen werden. Denn das Beste kommt erst auf uns zu. Also ich predige hier schon ins die Botschaft, was ich sagte, fürs nächste Jahrtausend. Gott ist gut. Gott ist die Liebe. Gott ist ein barmherziger Gott. Von dem sprachen wir gestern Abend. Also, sein Lohn kommt mit mir, denn ich habe genug gekämpft, ich habe genug gearbeitet, genug gebetet, genug gepredigt. So, sein Lohn kommt mit mir. Und wer freut sich nicht auf seinen Zahltag? Derjenige, der nichts getan hat, der faule und unnütze Knecht, der muss natürlich zittern und sagen, hoffentlich kommt mein Herr noch lange nicht, dass ich noch was wieder gut machen kann. Derjenige, der in der Heiligung lebt, der der Heiligung nachjagt, der ständig bemüht ist, Gott zu gefallen, der hat keine Angst. Aber der Sünder und Gottlose, der Gleichgültige, der Oberflächliche, derjenige, der so viele Heimlichkeiten in seinem Leben hat, der muss sich fürchten. Denn an diesem Tag wird alles offenbar werden. Wenn der Herr kommt, da wird alles offenbar werden. Und davor haben viele Menschen Angst. Die schwitzen jetzt schon, obwohl noch nichts passiert ist. Die haben jetzt schon panische Angst. Jetzt schon können sie nicht mehr schlafen. Denn sie spüren etwas von der unsichtbaren Welt auf sie zukommen. Jeder. Und ich habe eines festgestellt, ob ihr das glauben wollt oder nicht. Ich habe festgestellt, rauschgiftsüchtige Menschen. Und manchmal, die meisten Menschen, die Rauschgift nehmen, sind sensible Menschen. Und vor allem Haschischraucher, so fängt es meistens an, sind Menschen, die ein Bedürfnis nach Harmonie haben. Die spüren, da stimmt was nicht. Und Menschen, die mit Drogen umgehen und mit Drogen Kontakte hatten, Drogenerfahrungen hatten, die spüren etwas. Oder Menschen, die mit okkulten Dingen paktieren, mit okkulten Dingen umgehen, die spüren, in der geistigen Welt bahnt sich etwas an. Sie können nicht definieren, was es ist. Und sie suchen nach Wegen und Auswegen und nach Antworten, aber sie finden keine Antwort. Wir vom Wort Gottes haben die Antwort. Und die Antwort, ich fand es ganz toll, in dem ganzen Lied, was wir gesungen haben, da das letzte Lied, da kommt das Wort Gott nicht, das Wort Heiliger Geist nicht vor, das kommt das Vater nicht vor, aber unsere jungen Leute haben das ganz schön runtergeschrieben, Jesus, ich liebe Jesus. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gemerkt? Ganz groß, noch mit einem Füllstift, Jesus drunter geschrieben. Wir lieben Jesus. Kannst du Amen sagen? Du liebst Jesus und du musst vor Jesus nicht Angst haben. Wir Kinder Gottes, wir werden vor dem Gericht nicht verschont. Also bitte jetzt, wenn du gerettet bist, du musst auch ins Gericht. Und Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Jede Gerichtsverhandlung, die ich so manchmal so in meinem Leben hatte, habe ich Herzklopfen gehabt. Ob die gut war oder schlecht war, das war egal. Aber jeder Gang zum Recht, zum Gericht bereitet Panik. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Aber bei diesem Gericht, dem jüngsten Gericht oder wie wir dieses Gericht auch nennen möchten, bei diesem Gericht müssen wir uns nicht fürchten, denn wir werden nicht bestraft, sondern wir werden belohnt. Ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem treu und was du gemacht hast, hast du gut gemacht. Du hast dein Bestes gegeben und wenn du dein Bestes gegeben hast, dann musst du dich vor nichts fürchten. Und auch dieses Offenbarwerden, da wird manches offenbar werden. Da wird offenbar werden, wie treu du gewesen bist. Da wird offenbar werden, dass deine Arbeit nicht umsonst war. Da wird manches rauskommen. Und da wird so manche Witwe und so manche alte Oma und so mancher Jugendlicher und Teenager, der sein Bestes gegeben hat und keinen Lob und keine Anerkennung hatte, der wird belohnt werden. Und es wird offenbar werden. Es ist gut, dass wir ins Gericht kommen. Denn ich möchte nicht in die Ewigkeit gehen, ohne gerichtet zu werden, ohne diese Prüfung. Und habe keine Angst. Aber der, der Dreck am Stecken hat, der was auf dem Kerbholz hat, derjenige, der muss zittern. Befreiung von der Angst. Wir als Kinder Gottes haben großartige Verheißungen. Und ich darf dir heute Abend sagen, in der schwersten Stunde der Versuchung wird Gott die Seinen bewahren. In meiner Bibel heißt es, die zu Gott rufen, die Auserwählten, um der Auserwählten willen, wird dir sogar die Zeit verkürzt. Vielleicht erreichen wir das Jahr 2000 nicht einmal. Wer weiß es. Das mit dem Jahr 2000 ist nur so eine Geschichte auf sich selbst. Eigentlich das Jahr 2000 ist nicht am 31. Dezember oder 1. Januar 00, sondern erst das Jahr 2000 haben wir erst im Jahr 2001. Also, Leute, lasst uns da gar nicht groß in Panik versetzen, denn Jesus ist auch nicht zum Jahr Null geboren. Das Jahr Null hat es noch gar nicht gegeben. Also nur ganz nebenbei, weil manche Menschen in so eine Panik geraten. Tag und Stunde wissen wir nicht. Das ist auch gar nicht so wichtig, dieser Moment. Wir wissen nur eines, unser Herr kommt und sein Lohn mit ihm. Und Gott wird um der Auserwählten willen, so steht es in meiner Bibel. Und ich weiß nicht, ob du ein Auserwählter bist. Ich bin's auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich vor Grundlegung der Welt von Gott bestimmt worden bin, Kind Gottes zu werden. Dass ich vor Grundlegung der Welt erwählt worden bin, in den Himmel zu kommen. Und dass die Hölle nicht für mich geschaffen ist, sondern für den Teufel und seinen Anhang. So, die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang. Alle, die sich ihm anhängen. Aber ich hänge mich Jesus an. Ich liebe Jesus. Ich vertraue Jesus, ich gehe mit Jesus, ich bete zu Jesus, ich besinge meinen Jesus, ich lese die Jesus-Worte. Und überall, wo ich im Alten und Neuen Testament, in Psalmen, Sprüchen, sogar in den Apokryphen, überall finde ich Jesus. Und Spuren von Jesus. Bin begeistert von Jesus. So, ich hänge mich ihm an. Um der Auserwählten willen wird er Recht schaffen, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Kinder Gottes, die haben eine wunderbare, fantastische Zukunft. Kinder Gottes werden bewahrt werden. In der Stunde der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Und wir sind jetzt mittendrin in einer Phase, wo alles global ist. Was heute passiert, passiert weltweit. Inflation weltweit. Dieser Schmetterlingseffekt. Irgendwo flattert ein Schmetterling in China und mit seinen Flügeln, der ein bisschen Luft bewegt und dieser Schmetterlingseffekt im Nullkommanichts, in kürzester Zeit, plötzlich haben wir bei uns den Orkan und Sturm. So, durch dieser Schmetterlingseffekt. Irgendwo passiert etwas in der Welt, im Weltgetriebe, im Weltgeschehen und dann klappt alles zusammen. Wir haben keine Angst, wir wissen, unser Herr hat alles in der Kontrolle, alles in der Hand. Der Herausgeber einer großen amerikanischen Zeitung hat einmal eine Rundfrage gehabt. Er war satt, immer nur negative Nachrichten zu bringen, immer nur was Negatives. Und fast alle Nachrichten, die du in der Zeitung liest, sind negativ. Flugzeugabsturz, Orkan, Mord und Totschlag, alles ist negativ. Also wenn du die Zeitung aufschlägst, denkst du, die Zeitung ist in der Hölle gedruckt. Egal welche Zeitung, selbst die solideste Zeitung. Immer nur Mord, Verbrechen, Katastrophen, lauter schreckliche Dinge. Und dieser Reporter oder dieser Redakteur oder Zeitungsherausgeber sagte, gibt es nichts Positives, das wir berichten könnten. Und dann nach einer Weile hat er einen Wettbewerb ausgeschrieben, einen Aufruf gemacht. Und dann hat ein Mädchen gesagt, und sie hätte was Positives. Und das Thema war, Gott hat alles unter Kontrolle. Das war auch dann in der Weltpresse die Schlagzeile. Gott hat alles unter Kontrolle. Und das ist für mich mein Trost. Egal was passiert, egal wenn die Erde auch taumelt wie ein Trunkener, das wird passieren, Polsprung oder weiß ich sonst noch was, was geschehen wird. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener, hin und her schwanken. Das hat man. Die alten Indianer erzählen in ihren Legenden, die Sonne geht in Westen auf und im Osten geht sie unter. Das muss schon irgendwann mal gewesen sein. Naturkatastrophen, dass man nicht mehr weiß, was unten und oben ist. Also diese Dinge, und die Sonne geht nicht mehr auf. Die Völker berichten solche Dinge aus der Zeit, als die Sintflut über die Erde ging oder manches andere mehr. Aber Gott hat alles unter Kontrolle. Ich will dich von der Angst befreien, und zwar mit den Worten Gottes, mit positiven Gedanken. Gott hat alles unter Kontrolle. Wenn es in deinem Leben drunter und drüber geht, der Chaos herrscht, Gott hat alles unter Kontrolle. Was macht der Heilige Geist über das Chaos? Schon bei der Urflut, es brütet. Es brütet über das Chaos, und schau, was der Heilige Geist ausgebrütet hat. Wenn du im Wald spazieren gehst, so siehst du, was der Heilige Geist ausgebrütet hat. Wenn du in den Bergen bist, du siehst, was der Heilige Geist ausgebrütet hat. Etwas Wunderbares. Nicht Chaos, sondern Kosmos ist, was Gott schafft. Was am Ende steht, ist Kosmos, Ordnung, Schöpfung, was Gutes. Also Gott hat alles unter Kontrolle. In der Welt habt ihr Angst. Also in der Welt habt ihr Angst. Aber der Herr sagt, ich habe die Welt überwunden. Wahre Freiheit von Angst besteht darin, dass unser Leben in den Händen Gottes ruht. Das ist die wahre Freiheit von Angst. Es gibt einen absoluten Punkt, wo du ruhen kannst. Du kannst überall hingehen, du wirst keine Ruhe finden. In dieser Welt gibt es keine Ruhe. In dieser Welt gibt es keine Geborgenheit. In dieser Welt gibt es keine absolute Sicherheit. Überall wirst du Probleme haben. Du wirst nur an einer Stelle keine Probleme haben. In der Hand des Herrn Jesus. Amen. In der Hand des Herrn Jesus. Und deshalb hat der Heiland gesagt, kommet her zu mir, Matthäus 11, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, voller Angst. Ich will euch von der Angst befreien. Ich will euch erquicken. Also der einzige Punkt, wo du mit deinen Zweifeln, mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten zur Ruhe kommen kannst, ist in den Händen Jesu. Und da heißt es, niemand, niemand, das gilt für dich und den Teufel, niemand wird euch aus meiner Hand reißen können. Das gilt für dich und den Teufel. Weil manche Leute sagen, ja, der Teufel kann das machen. Der kann nichts machen. Der ist ein geschaffenes Wesen, ein gefallenes Wesen. Der hat nicht viel zu melden. Der kann ein bisschen aufmüpfen. Das ist das Einzige, was er tun kann. Aber er kann nicht dich aus der Hand Gottes reißen. Und schau an dem Beispiel Hiobs, so weit und nicht weiter. Du kannst ihm alles nehmen, aber seine Seele, auf die hat er abgesehen gehabt. Seine Seele taste nicht an. So, der Teufel hat auf deine Seele abgesehen, und der Herr sagt, nein, die kriegst du nicht. Die kriegst du nicht. Der Teufel kriegt deine Seele nicht. Amen, das ist großartig. Also, vor was musst du da Angst haben? Das Einzige, was er jetzt noch kriegen kann, ist sein Körper. Und er hat keinen Körper, deshalb versucht er ständig an deinem Körper rumzumachen. Mit Krankheiten, mit Sorgen, mit Mangel, mit Hunger, mit Durst, mit Schlägen, mit allen möglichen Peinigungen. Er versucht, deinen Körper unter Kontrolle zu bekommen. Aber auch das gehört nicht ihm. Euer Leib, dein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und hör mal bitte mir gut zu heute Abend. Du bekommst Freiheit, totale Freiheit von der Angst, wenn du voll des Heiligen Geistes bist. Stell mal vor, der Teufel vergreift sich an deinem Körper und du bist voll Heiligen Geistes. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Wohnung Gottes. Du bist geladen vom Heiligen Geist. Sobald er dich berührt, kriegt er einen Schlag. Ja, warum? Wenn schon die Kleider Jesu Die Kleider Jesus, der Saum seines Kleides so powerful war, so kraftvoll war, als die kranke Frau den Saum seines Kleides berührte, hat sie einen Gesundheitsschlag bekommen. Sie wurde heil auf der Stelle. So, wenn die Kleider Jesu so stark waren, stell mal vor, und du hast denselben Geist, den Jesus hat. Dieselbe Kraft. Und du bist so voll, der Teufel wird dich nicht antasten können. Warum der Teufel so ein leichtes Spiel mit uns hat, mit uns manchmal Fußball spielt und mit vielen Gotteskindern Fußball spielt, so mitnimmt überall und die rennen hin und her wie dumme Hühner und dumme Gänse und so weiter und lassen sich hin und her treiben. Warum das so der Fall ist? Weil sie nicht in Jesus sind und weil sie nicht voll Heiligen Geistes sind. Das ist das große Problem. Der hätte große Probleme, wenn wir voll Heiligen Geistes wären. Aber Jesus sagt, kommet her zu mir, ich will euch Ruhe geben und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Da gibt es diese frommen Pietisten und die sagen, ja, es gibt noch eine Möglichkeit. Der Herr wird niemand vergewaltigen und der Einzige, der sich vom Herrn entfernen kann, das bist du selbst. Aber ich sag dir eines, wenn du dein Ja dem Herrn gegeben hast und der Herr in dir eingezogen ist und Wohnung bei dir gemacht hat, hör mal mir bitte gut zu heute Abend, so viele Menschen haben Angst, sie können abfallen, lau und träge werden und so weiter. Also wenn ich irgendwo eingezogen bin und gebeten worden bin, komm herein in mein Leben, Herr Jesus. Und selbst wenn du ein einfaches Tischgebet gesprochen hast, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und der Herr Jesus ist in deine Wohnung, in dein Heim gekommen und du hast Abendmahl genommen und du hast das Brot in dir genommen, sein Fleisch gegessen, sein Blut getrunken. Das sind alles geistliche Vorgänge. Und das alles gemacht hast irgendwo mal in deinem Leben, sogar getauft bist in seinem Tod. Hör mir bitte gut zu. Dann kannst du nicht so Larifari sofort abfallen. Denn da wacht der Herr. Und wenn ich irgendwo, oder da siegt der Herr, wenn ich irgendwo einziehe, da werde ich nicht mich so ohne weiteres dir nichts, mir nichts rausschmeißen lassen. Und glaubst du, dass der Heiland sich dir nichts, mir nichts so rausschmeißen lässt? Nee, er sagt, du hast mich gebeten, ich habe dich gesegnet, ich war doch gut zu dir. Habe ich nicht meine Miete bezahlt? Habe ich nicht meine Schuldigkeit getan? Habe ich dir nicht gedient? Habe ich dir nicht Gutes getan? Und jetzt soll ich ausziehen? Da fängt der Herr mit dir zu diskutieren, fängt an mit dir dein Gespräch zu führen, nimm dich ins Gebet. Und dann fängt er an für dich zu beten, damit du ihn ja nicht rausschmeißt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, Petrus. Der Teufel hat mit aller Macht, mit allen Mitteln probiert, Petrus zu Fall zu bringen. Aber jemand, der einmal sein Ja gegeben hat, der kann nicht so leicht wieder Nein sagen. Heirate mal. Ich weiß nicht, wie viele von euch verheiratet sind, aber heirate mal, geh mal zum Standesamt und du musst beim Standesamt gar nicht so viel machen. Also ich bin manchmal entsetzt, dass die Leute da so einfach da heiraten können. So einfach nur, möchtest du? Und dann sagen sie ja. Und dieses Ja-Wort, wenn du da wegkommen möchtest von deinem Ja-Wort, wenn es ganz billig ist, kommst mit 6.000 Mark davon. So viel kostet dir eine einigermaßen solide Ehescheidung. Oder was kostet die? 6.000 Mark? Ja, wer nichts hat. Aber sonst, wenn jemand noch mehr hat, kann noch mehr bezahlen. Also, und beim Standesamt, das war ganz schnell, ja. Und selbst wenn du 5 Minuten nach der Trauung überlegst, dich anders, kannst nicht mehr rückgängig machen. Denn du hast dein Ja gegeben. Der Herr hat sein Ja gegeben und du hast dein Ja gegeben. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Du solltest dir deines Heils so richtig gewiss sein. Und dann hast du weniger Angst. Weniger Sorge um deine Zukunft. Du weißt, ich bin geborgen in Gottes Händen. Ich werde bewahrt. Um Jesus herum ist immer Ruhe, Friede und so weiter. Der Geist ruht auf ihn und er gibt uns Ruhe und so weiter. Und überall, wo er hinkommt, gewiss passieren Dinge, dass wenn du mit dem Heiland anfängst zu gehen, dass Stürme kommen. Aber was macht der Herr Jesus? Er stillt die Stürme. Er bringt das Wasser ganz spiegelglatt. Und es ist nichts Schöneres an einem See als spiegelglattes Wasser. Es ist nichts Schöneres. Der Herr macht es in deinem Leben, dass es zur Ruhe kommt. Der Herr bringt dein Leben zur Ruhe. Und du kannst getrost sein. Gott ladet uns an seiner Ruhe teilzuhaben. Hebräer Kapitel 4, Vers 3. Wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe Gottes ein. dann kannst du so sitzen, deine Arme verschränken und kannst sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Mir ist wohl in dem Herrn. Selbst wenn die Welt zusammenbricht, mir ist wohl in dem Herrn. Du solltest solche Gebete sprechen. Das sind nur kurze Gebete. Schreib dir auf. Wenn du krank bist, schwach bist, wenn du dich elend fühlst, Sorge hast, sprich, mir ist wohl in dem Herrn. Und nochmals, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Bis der Teufel, bis dem zum Hals raushängt, bis es nicht mehr kapieren und nicht mehr hören, nicht mehr sehen kann. Dem ist wohl in dem Herrn. Wo ist dir wohl? In dem Herrn. Ach, armes Kind, dir kann man nicht mehr helfen. Mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, und das lerne ich, das habe ich gelernt in meinem Leben, einfach diese Philosophie anzunehmen, nicht mehr auf die Umstände zu achten. Ich bin in die Ruhe Gottes eingegangen, habe ich meinen Sabbat, meinen Frieden. Und dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Die Welt kennt diese Ruhe nicht. Der Herr sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Meinen Frieden gebe ich euch. Und die Welt kann dir diesen Frieden nicht geben, die Ruhe Gottes. Du sollst an der Ruhe Gottes teilhaben. Einfach ruhen. Nicht mehr in Panik. Wer weiß, bin ich gerettet? Bin ich wirklich vollkommen gerettet? Bin ich schon vollkommen heilig? Wer weiß, wenn jetzt Jesus kommt? Ja, stell dir mal vor, ich würde jetzt sterben. Ein Blitz würde mich treffen. Oder jemand würde da reinkommen und mich erschießen auf der Stelle. Was glaubst du, wo ich meine Ewigkeit zubringen werde? Ich kann dir sagen, im Himmel. Ich zweifle da keine Minute, keinen Augenblick. Warum? Ich bin noch kein Heiliger. Ich bin noch nicht vollendet. Ich weiß, an meinem Leben fehlt noch so vieles. Und trotzdem kann ich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, ich werde meine Seligkeit bei Jesus zubringen. Warum? Weil ich weiß, das, was noch fehlt, wird der Herr mit seinem Reichtum ausfüllen. Ich lebe aus der Gnade Gottes. Halleluja. Ich habe nicht, vorher nichts gehabt, ich habe auch nachher nichts. So, was ich bin, bin ich allein aus Gnade. Ich kann mich nicht rühmen. Ich habe Ruhe. Ich habe Ja zu Jesus gesagt, ich habe Jesus angenommen, bin Kind Gottes geworden, habe mich taufen lassen, bin auferstanden zu einem neuen Leben und jetzt kann kommen, was da will. Ich gehöre Jesus. Und selbst wenn ich nach meiner Taufe gestorben wäre, und so viele Menschen bekehren sich, werden getauft und sterben. Ich habe noch die Gnade gehabt, noch 30 Jahre zu leben, noch dazwischen, bis jetzt. Aber stell mal vor, ich wäre vor 30 Jahren nach meiner Taufe gestorben. Wo hätte ich da meine Ewigkeit zugebracht? Im Himmel, keinen Zweifel. Ich war nicht vollendet, ich war nicht vollkommen. Ich habe vieles noch nicht erlebt gehabt, was ich heute in den letzten 30 Jahren gesehen und erlebt und erfahren habe. Meine Erkenntnis vom Herrn und so weiter. Wir werden nicht gerettet aufgrund unserer Erkenntnisse. Wir werden nicht gerettet aufgrund unserer Erfahrungen, die wir machen und so weiter. Wir werden nicht errettet, sondern wir werden errettet durch den Verdienst Jesu Christi. Nur durch den Verdienst Jesu Christi. So, und ich kann ruhen. Eigentlich das andere ist nur Zugabe. So, Zugabe. Von ihm oder zu mir gegenüber Zugabe. Und er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Und ich habe deshalb keine Angst vor meiner Ewigkeit, vor dem, was kommen wird. Nach dem Tod oder nach der Himmelfahrt oder der Entrückung oder der Wiederkunft Jesu. Wie wir diese Dinge auch alle sehen möchten. Spielt keine Rolle. Habe ich keine Sorge, denn ich weiß, ich ruhe jetzt schon in seinen Händen. Und niemand, und da höre ich das hohe Lied der Liebe Gottes. Wer und was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Tod, Leben, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, Langes, Breites, Weites. Keine Kreatur kann mich scheiden. Und bei dieser keiner Kreatur gehört Erzengel Gabriel dazu und da gehört Herr Luzifer auch dazu. Keine Kreatur, da kann weder Hund noch Katze, noch sonst irgendetwas mich scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und jetzt ist jemand in Christus. Jetzt kommt noch diese Vertiefung des Glaubens, Römer 8, Vers 1. Ist jetzt jemand in Christus, so ist nichts mehr. Ja, ihr lest schon gut in der Bibel. Nichts Verdammliches. Ich habe schon die Bibel gelesen, habe schon die richtige Übersetzung. Glaub mir das. Ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Was kann dich noch verdammen? Der Einzige, der dich verdammen kann, ist der Teufel. Warum? Er hat dich zur Sünde verführt, er hat die ganzen Unterlagen noch. Und er sagt, schau mal her, warst nicht das und bist nicht das, ist nicht dein Foto, sind das nicht deine Fingerabdrücke, sind das nicht deine Fußspuren? Ja, er klagt uns an. Aber der Herr klagt dich nicht an. Die Handschrift, die gegen uns war, ist vernichtet bei Gott. Gott interessiert sich nicht für deine Vergangenheit mehr. Und ich finde so großartig, dass Gott sich für meine Vergangenheit nicht mehr interessiert. Er interessiert sich nur für meine Zukunft. Halleluja. Und mir soll es wohl sein. Dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. In die Ruhe Gottes gehen wir ein, wenn wir aufhören zu kämpfen. Wenn du noch den Sieg erkämpfen musst, dann hast du gar keinen Sieg. Du musst den Sieg nicht erkämpfen. Ich habe auch große Schwierigkeiten mit geistlicher Kriegsführung. Der Herr streitet für uns. Und ihr sollt stille sein, steht in meiner Bibel. Mund halten, stillstehen. Weißt du, eigentlich das Einzige, was Gott von dir und von mir will, ist, dass wir stramm stehen und sagen, ja Herr, jawohl, Amen, so sei es. Das ist alles, was du tun musst. Stille sein, Ruhe ist wiederum das Stichwort Ruhe gegeben. Viele Menschen sind rastlos, so wie der alte Jakob. Oder der junge Jakob, nicht der alte. Der alte Jakob ist schon in die Ruhe Gottes eingegangen. Weißt du, der junge Jakob, überall wo er hinkam, er hat gedacht, er muss machen. Er muss dem lieben Gott nachhelfen. Er verkleidet sich da, du musst vorkommen, wie komisch sich da mit diesem Fell da und dem Armen vorkam. Und dann, wie Esau zu sprechen. Der hat sich angestrengt, somit. Er hat zuerst vielleicht Pfeife geraucht oder sonst was, dass er richtig heiser spricht oder sonst irgendwas gemacht, sich die Mandeln rausnehmen lassen und dann das so wie Esau zu sprechen. Ja, er hat sich verstellt, er versucht immer wieder dem lieben Gott nachzuhelfen. Sogar im Mutterleib hat er keinen Frieden. Der hängt an der Ferse seines Bruders. Aber dann, nach all diesen Jahren, ist er in die Ruhe Gottes eingegangen. Großartig. Als er mit Gott gekämpft hatte, als er eine Nacht durchgebetet hatte, ist in die Ruhe Gottes eingegangen. Ist ein ganz anderer Jakob. Von der Stunde, wo er Gott begegnete, war er ein anderer Jakob. Hat nicht mehr Angst gehabt vor seinem Bruder Esau, vor diesen 400 Speeren, die auf sein armes Jakob Herz gerichtet waren. Er hat keine Angst mehr gehabt. Er konnte ruhen. Und er hat nichts mehr selber gemacht. Und als er hörte, mein Sohn Josef ist der große Mann in Ägypten, er rennt nicht sofort. Und er muss gebeten werden. Und dann fragte den Herrn, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Und wenn der junge Jakob gerufen worden wäre nach Ägypten, als er nur gehört hätte, der wäre schon sofort losgesattelt und losgerannt. Aber da ist er ganz ruhig. Und dann kommt er hin und dann segnet er den Ägypten Pharao. Ist ganz ruhig, greift nicht nach Macht, nach all diesen Dingen. Ist zur Ruhe gekommen. Voll Gottes, Kinder Gottes kommen zur Ruhe. Und das ist das Geheimnis in dieser Welt, in der wir leben. Wir geraten nicht in Panik, egal was passiert. Psalm 61, Vers 3. Wenn mein Herz in Angst ist, und dein Herz ist manchmal in Angst, da hörst du eine Nachricht, da bekommst du eine Diagnose und so weiter. Und die meisten Menschen vergehen vor der Angst. Und in der Endzeit werden die Menschen noch mehr Angst haben. Aber Gott sei Dank, wenn mein Herz in Angst ist, rufe ich zu dem Herrn. Rufe ihn an, bitte ihn um Hilfe, um Beistand, um Kraft. Ich weiß, an wem ich mich wenden kann. Ich habe eine gute Adresse, eine Telefonnummer. Und diese Telefonnummer solltest du immer dabei haben, dass du Gott anrufst, wenn du Angst bekommst. Ich habe von einem jungen Mann aus Anfang des Jahrhunderts gelesen, er war auf der See. Er hatte eine christliche Mutter gehabt und die Mutter hat gesagt, Junge, wenn du in Schwierigkeiten bist, bete. Aber der Junge hat den lieben Gott vergessen, so wie die vielen Menschen, wenn sie in die Welt hinausgehen und ihnen gut geht und sie viel erleben und sehen und so beschäftigt sind, vergessen sie Gott. Und dieser junge Mann hat Gott vergessen. Und da muss er ganz oben irgendwo auf dem Masten was machen, auf dem Segelschiff dort zu jener Zeit. Und dann rutscht er aus und stürzt in der Tiefe. Und dann hat er noch sich erinnert. Weißt du, unser Gedächtnis arbeitet schneller als Blitz. Und in diesem Moment hat er sich erinnert, meine Mutter hat gesagt zu beten. Und dann schreit er und schickt ein Stoßgebet zum Himmel. Herr, hilf.
Und in dem Augenblick, wo er ruft, Herr, hilf, plötzlich bekommt er an einem Strick irgendwo Halt. Wird zwar noch geschleudert ein bisschen, aber er bekommt Halt und stürzt nicht in die Tiefe und bricht sich nicht die Knochen. Herr, hilf mir. Du darfst den Herrn anrufen und der Herr ist nicht ferne von dir. Und wenn du heute Abend Angst und Panik hast, du darfst zu ihm rufen, musst nicht abtauchen. So viele Menschen tauchen ab, verschwinden von der Bildfläche. Nein, du darfst zum Herrn rufen und er wird Recht verschaffen, die zu ihm rufen Tag und Nacht. Die Welt, sie bekommt Angst. Aber für dich gibt es eine Ruhe und du sollst ruhig werden. Wenn du Gefahren siehst, wenn die Welt so aufgewühlt ist, wenn Erinnerungen in dir wach werden und wenn Wunden beginnen zu bluten, egal was es ist, du darfst in die Ruhe Gottes eingehen. Und ich sag dir noch etwas. Der Herr hat für dich gebetet und er betet für dich immer noch. Vielleicht hast du niemanden, der für dich betet. Vielleicht stehst du auf keiner Gebetsliste. Niemand denkt an dich. Aber einer, und das darf ich dir mit großer Überzeugung sagen, einer denkt an dich. Das ist dein Heiland, Jesus Christus. Ist das nicht großartig? Er denkt an dich. In Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 15 heißt es, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie in der Welt erhaltest. Und weiter sagt er, ich habe für die anderen nicht gebetet, sondern ich habe für die meinen gebetet. Und ich habe für dich, Petrus, gebetet und für dich. Und du kannst jetzt deinen Namen einsetzen. Er hat auch für mich gebetet, ja? Und er betet immer noch für mich, dieser hohe Priester Jesus Christus. Und Gott nimmt uns nicht von der Welt, sondern er erhält uns in der Welt. Was würde die Welt ohne die Christen machen? Die wäre ja jetzt schon längst bankrott. Die hätte das Jahr 2000 nicht einmal gesehen, wenn die Christen von der Erde verschwunden worden wären. Nein, der Herr hat für sie gebetet. In Apostelgeschichte 27, Vers 23 ist eine ganz schöne Geschichte. Und das geht uns so, wie dem Apostel Paulus gegangen ist in jener Nacht. Wir verzagten am Leben, heißt es. Wir verzweifelten am Leben. Wir haben kein Brot mehr gegessen. Wir haben schon 3 Tage keine Sonne mehr gesehen. Eine Situation, die Sonne wird ihren Schein verlieren. 3 Tage lang schon keine Sonne mehr gesehen. Das muss furchtbar sein für die Seeleute. Apostelgeschichte 27, Vers 23. Aber in jener schrecklichen Nacht, als es fast gar nicht mehr ging, ich glaube, das war Mitternacht, denn um Mitternacht passieren immer die großen Wunder Gottes. Also, um Mitternacht handelt Gott. Um Mitternacht gehen Engel spazieren, schauen um, was da los ist, wo sie helfen und eingreifen können. Immer Mitternachtsstunden sind die schönsten Stunden Gottes, wo Gott eingreift. Alle großen Wunder sind immer um Mitternacht passiert. In der Bibel, schau so nach. Also ich glaube, es war auch Mitternacht, so als es am dunkelsten war, als es nicht mehr weiterging. Und heute Abend darfst du eines wissen, wenn es in der Weltgeschichte, in den Weltereignissen nicht mehr weitergeht, wenn Mitternachtsstunde wird Gott eingreifen, in der Mitternachtsstunde. Und da heißt es, heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir. Ist das nicht herrlich? Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir. Ich bin überzeugt, in der Endzeit werden Engel, das habe ich gestern gesagt, Hochkonjunktur haben. Engel werden große Dienste tun. Die werden hin und her rennen zu den Gläubigen in die Versammlungen und sie werden die Gläubigen ermutigen. Halleluja. Nicht nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat Diener und seine Diener sind die Engel und sie werden die Menschen ermutigen. Und heute Nacht stand der Engel Gottes. Und was hat der Engel Gottes ihm gesagt? Hab keine Angst, das Schiff wird untergehen, das Schiff musst du nicht retten. Bemühe dich auch nicht, das Schiff zu retten, das Schiff wird auf eine Sandbank laufen. Aber alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet. Das waren über 200 Leute. Über 200 Leute. Alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet. Du hast einen unsichtbaren Partner in der Endzeit. Und das sollte dir die Angst nehmen. Mir nimmt das auf jeden Fall die Angst. Ich weiß, Jesus ist bei mir. Und er hat zu mir gesagt, als er von dieser Erde ging, das letzte Wort, das er verkündigt hat, das letzte Wort, das er als sichtbares Wesen gesprochen hat, war, siehe, ich bin bei euch am Sonntagmorgen oder Sabbatmorgen oder Samstagabend oder Sonntagabend oder in der Gebetsstunde oder am Hochzeitstag oder wann ist er bei uns? Alle Tage bis, das betont er, das unterstreicht er und das soll so einrahmen, bis an der Welt Ende, Halleluja, bis an der Weltende. Und ich weiß nicht, ob die Welt aufhört oder nicht. Ich bin überzeugt, die Welt hört gar nicht auf. Sieh es weiter. Du wirst doch nicht glauben, dass Gott seine herrliche Welt kaputt machen lässt. Er wird die Erde reinigen von denen, die die Erde beschmutzt haben. Das wird er tun. Und das ist das Gericht, das über die Welt geht, dass der Bösewicht hinausgeworfen wird. So, Weltende. Der Herr ist immer bei uns. Und wie lange ist der Heilige Geist bei uns? Ich will den Tröster senden. Der wird bei euch sein. Oh, ja, die Schwester liest die Bibel. Bei euch bleiben ewiglich. Und wie lang ist eine Ewigkeit? Kannst du das mir definieren? Guck im Wörterbuch nach, wie lang eine Ewigkeit sein kann. Oder heißt es nicht, wie im Alten Testament manchmal so die Stellen heißen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Äon zu Äon. Diese Stelle heißt ausdrücklich ewiglich. Also nicht von Zeitalter zu Zeitalter. Es könnte sein, das Zeitalter des Sohnes, das Zeitalter des Vaters, das Zeitalter des Heiligen Geistes. Nein, der Heilige Geist wird ewiglich bei uns sein. Nicht solange Israel besteht und nicht solange die Gemeinde existiert, sondern der Heilige Geist ist ewiglich bei uns. Lob und Dank. Einmal bekommen, immer behalten. Bleibt ewiglich. Und selbst wenn du lau und träge geworden bist, der Heilige Geist zieht sich zwar ein bisschen zurück, aber dann zieht er dich wieder. Dann arbeitet er wieder an dir. Dann umwirbt er dich, dann lockt er dich. Dann macht er dir Jesus wieder schmackhaft. Dieser unsichtbare Partner ist bei dir da. Der Engel Gottes stand bei mir heute Nacht, hat Paulus gesagt. Du brauchst Beistand. In der Endzeit brauchen die Menschen mehr Beistand denn je zuvor. Heute, in dieser Zeit, in der du lebst, hier in Berlin, hier in Deutschland, wir brauchen den Beistand des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich hingehe. Wenn ich nicht zum Vater hingehe, kann der Tröster, der Beistand, dieser Parakletus, kann nicht zu euch kommen. Es ist gut, dass ich hingehe. Und glaub mir das, das war ein gutes Werk, dass der Herr Jesus hingegangen ist. Und du empfängst den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist nicht gekommen. Hör mir bitte gut zu, weil der liebe Petrus gebetet hat, mit dem Schlüssel da in der Hand geklappert hat. Nein, nein, der Heilige Geist ist nicht wegen Petrus gekommen und nicht wegen den 12, die gebetet haben und nicht wegen den 120, die gebetet haben und so einmütig beieinander waren und miteinander da einen Chorus gesungen haben. Nein, nein, der Heilige Geist kam nicht wegen Petrus und kam nicht wegen den Christen, die so einmütig beieinander waren. Der Heilige Geist kam, weil Jesus gebetet hat. Die Pfingsten ist die Antwort auf das Gebet Jesu Christi. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden, der genauso gut ist, noch viel besser wie ich. Hat er gesagt, ja, der Heilige Geist ist besser als Jesus. Und er wird mich verklären, der wird mich verherrlichen und er wird bei euch sein, ewiglich. Halleluja, Halleluja. Psalm 23 wird dann in Erfüllung gehen. Und kein Unglück fürchte ich mehr, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Stab und Stecken trösten mich. Egal, was da passiert, du darfst still sein. Denn du hast einen Halt, jemand ist bei dir. Und Diebe, Räuber und Mörder haben immer Angst, wenn jemand bei einem ist. Die greifen dich nicht so schnell an, wenn jemand bei dir ist. Und stell mal vor, der Engel Gottes, der Heilige Geist, Jesus Christus, Gott Vater, die sind bei dir. Gott mit uns sei unsere Losung. Gloria, vorwärts. Halleluja. Ja, du kannst vorwärts gehen. In der Endzeit musst du nicht Angst haben, in Panik geraten und sagen, was passiert, was kommt oder was wird. Nein, du darfst fest und unerschütterlich stehen. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19. Der feste Grund Gottes besteht. Und wir bauen hier drauf unser Haus weiter. Wir bauen nicht auf Sand, sondern auf diesen wunderbaren Glauben, der den Heiligen gegeben worden ist. Darauf bauen wir weiter. Und da kann kommen, was da will. Die Welt ist ruhelos. Aber wir wissen, unser Herr lebt. Unser Herr hat noch alles unter Kontrolle. Ich bin manchmal entsetzt. Ich bin manchmal schockiert über die Unruhe. Nicht die Welt ist so in Panik. So viele Christen sind in Panik. Weißt du, ich bin entsetzt manchmal. Nicht die Welt ist so sehr in Panik, sondern die Christen sind in Panik, die nicht richtig zum Herrn stehen, die bippeln und zittern und sagen, ja, was werden wir essen, womit werden wir uns kleiden, wo werden wir wohnen, wie geht's weiter und so weiter. Die hängen da an ihrem materiellen Plunder, an ihrem bürgerlichen Kleinkram, da hängen sie so und krallen sich fest. Du solltest die Dinge fahren lassen und dich an den Herrn halten. Der Herr ist unser Halt. Und dann hast du weniger Sorge, was wirst du essen, was wirst du trinken und so weiter. Wer wird meine Rente bezahlen? Ich weiß nicht, wer meine Rente bezahlen wird, weiß ich nicht. Sorgt mich auch gar nicht. Bis hierher hat es geklappt, wird es auch weiter klappen. So. Und wer bezahlt den Menschen in der dritten Welt die Rente? Wer hat den Alten früher hier die Rente bezahlt? Und wer hat den Abraham die Rente bezahlt? Und wer hat in Israel den Leuten die Rente bezahlt? Ja, und manche sind sehr alt geworden. Wer hat dem Moses die Rente bezahlt? Glaubt doch nicht, dass Pharao ihm die Rente ausgezahlt hat. Ja, denkt doch drüber nach. Und der ist wenigstens 120 Jahre alt geworden. Und viele, die nur für die Rente arbeiten, die werden nicht einmal 40 Jahre alt. Und der Staat kassiert dann alles. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann kannst du ruhig sein. Aber wisst ihr, Christen, die nicht richtig zu Gott stehen, sind sehr nervös, sehr unruhig, sehr verzagt, sehr ängstlich, sehr unsicher, die nicht ihres Heils gewiss sind, die sind so wankelmütig. Da hören sie jetzt Nachrichten, Crash 2000. Ich habe diese Tage ein paar Anrufe bekommen. Ja, wird es wirklich so ernst werden? Ja, ja, es wird sehr ernst werden. Ja, was machst du? Ich sag dir nicht, was ich mache. Du sollst wissen, was du machst. Ich werde nicht sagen, was ich mache. Oder was sollen... Die Leute haben panische Angst. Die wissen nicht, wie das, was die Zukunft ist. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Und wenn ich nichts mehr zu essen habe, wisst ihr, was ich machen werde? Ich kann euch sagen, was ich machen werde. Ich werde ein Stück Brot nehmen, auch schimmeliges Brot vielleicht, und werde betend meine Hände drauflegen und werde segnen. Und das andere überlasse ich Gott dann nachher. Und vielleicht werde ich Regenwasser auffangen. Wer weiß es. Ich weiß nicht, was ich machen werde, aber ich weiß, Gott wird mich nicht verhungern lassen und Gott wird mich nicht verdursten lassen und ich werde nicht obdachlos werden. Diese Versorgungsängste, so viele Menschen leiden unter Versorgungsängste. Ja, Jahr 2000, wenn das alles zusammenbricht. Wie viele Ecken der Welt bricht alles zusammen, heute, da, morgen, dort? Wisst ihr, wir beten für Erweckung, meine lieben Geschwister. Ich weiß es nicht, sind wir überhaupt für eine Erweckung reif? Wir sollten lieber den Mund halten und nicht für die Erweckung beten, wenn wir nicht sicher in unserem Gott sind. In Indonesien, selbst unsere eigene Bewegung, wir haben über 100.000 Mitglieder in Indonesien, gerade auch Osttimor, wo jetzt diese Kämpfe sind. Aber wisst ihr, die Gemeinde, die explodiert, da gibt es eine Gemeinde mit 17.000 Mitgliedern, die wir von unserer eigenen Bewegung dort unten haben. So, großartige Bewegungen, aber Gott schenkt große Gnade, große Erweckungen und dann kommen solche Dinge, wie jetzt passieren. Oder in Angola oder Zimbabwe. Wo kommt der Roger her? Zaire. Große Erweckungen. Hunderttausende kommen zum Glauben. Aber das ist Gnade, dass die Menschen zu Gott gerufen werden. Und dann kommt das Gericht, dann kommt die Not. Also Erweckung ist eine sehr harte Sache. Also Leute beten, von Berlin soll Erweckung ausgehen. Weißt du, was das zuerst für uns Deutsch heißt? Zuerst gibt es Gericht. Da knallt's und knistert's und brennt's und lodert's. Da gibt es Nöte. Diese Kirche, hast gesehen, dass sonntags, diese Kirche hier, vor gar nicht so langer Zeit, 1945, nach dem Krieg, diese Kirche hat zwei Gottesdienste gehabt, 1500 Leute. Zweimal am Sonntag musste der Herr Pfarrer hier predigen. Das hat er gern und gut gemacht. Zwei Gottesdienste. Warum? Die Not war groß im deutschen Volk. Die hatten nichts zu kauen. Aber sie hatten Verlangen nach dem Brot des Lebens. Verlangen nach dem Brot des Lebens. So, diese Dinge sollen uns nicht erschüttern, auch wenn manchmal Katastrophen kommen. Denn denen, die Gott lieben, hör mal, und selbst manche unbewusst lieben Gott, ohne dass sie Christen sind. Und Gott liebt sie. Gott möchte sie ins Reich Gottes hineinlocken und deshalb schickt er manchmal Gerichte, damit sie sich bekehren. Eine Frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Durch eine Scheidung, durch eine Krankheit, durch finanzielle Not, berufliche Schwierigkeiten oder irgendwas anderes. Du bist nicht zum Glauben gekommen, weil es dir gut gegangen sind. Die wenigsten kommen zum Glauben an Gott. Es sei denn, sie kommen aus christlichen Elternhäusern und so weiter und sind da schon christlich präpariert. Aber die meisten, die zum Glauben kommen, die kommen aus irgendwelchen komischen Sachen heraus. Und Gott rettet sie dann. Und das ist Gnade. Und du solltest Gott danken für die Schwierigkeiten, denn sonst wärst du nicht heute Abend hier, wärst nicht bei Jesus. So, So, diese Dinge dienen uns zum Besten. Der feste Grund Gottes besteht. Und du darfst in Gott ruhen und getrost sein. Und nicht verzagt. Und die Menschen der Bibel waren nie verzagt, sondern sie haben immer gewusst, unser Leben ist in Gott und unser Leben ist verborgen in Gott. Das ist das Nächste. Verborgen sein in Gott. Du bist nicht nur geborgen, sondern du bist verborgen. Ich weiß nicht, ob ich das dir verständlich machen kann. Je länger ich die Worte Jesu vom Kreuz lese und buchstabiere und mich damit beschäftige, desto mehr geht mir auf. Ich will dir die Gebete Jesu dort am Kreuz, die 7 Worte, die Jesus am Kreuz sprach, diese Worte sind so gewaltig, so unfassbar. Die Ewigkeit reicht nicht aus, um zu erklären. Nur ein Beispiel, das letzte Wort. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann heißt es, und er verschied. Habt ihr das gelesen? Steht das in der Kreuzigungsgeschichte? Steht das in eurer Bibel, in eurer Übersetzung? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und er verschied. Dann sagst du, was hat das mit mir und mit ihm zu tun? Das ist doch sein Sterben gewesen, seine Geschichte gewesen, sein Leiden gewesen. Hör mal bitte, mir jetzt gut zu. Christus und ich, wir sind eins, oder nicht? Ich und Jesus, wir sind eins. Wir sind Glieder an seinem Leibe als Gemeinde Jesu. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Weißt du, wo Jesus dich und mich befohlen hat? Und uns und sich selbst befohlen hat? In Vaters Hände. Du bist durch dieses Gebet Jesu, bist du in Gottes Hände gelegt worden. Verstehst du das? Das ist das letzte Gebet Jesu, das ist die letzten Worte Jesu. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Genauso wie das Gebet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das verallgemeinern wir gerne und das sagen, ja, die armen Juden, die armen Römer und die armen Soldaten, die dabei waren, die haben das nicht gewusst und wir sind auch solche, die nicht gewusst haben, was sie getan haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hätte Jesus das Gebet nicht gesprochen, hättest du und ich heute keine Sündenvergebung. Und genauso wie wir keine Sündenvergebung hätten, könnten wir auch nicht in Gott geborgen und verborgen sein, wenn Jesus nicht dieses Gebet gesprochen hätte. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Christus in uns und du in Christus. Wir sind eins. Wir sind eins. Und wenn er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann bist du mitbefohlen in Jesu Hände. Dann bist du mit in Gottes Hände. Gehalten, du wirst gehalten und niemand kann dich aus seiner Hand, aus der Hand des Vaters mehr entfernen und mehr reißen, weil Jesus es befohlen hat. Deshalb ist es dem Teufel so schwierig, dich da aus der Hand Gottes zu reißen. Er wird sich nicht wagen, nicht einmal den Finger Gottes zu berühren. Der traut sich das nicht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Bevor ich mein Leben jemand anvertraue, überlege ich mir, kann ich dem Mann oder diesem Menschen mein Leben anvertrauen? Ich werde es nie vergessen. Ich habe ein gestörtes Verhältnis zu der Entrückung. Entrückung, wie die Leute so Land auf, Land ab, immer sich von Entrückung vorstellen. Die stellen sich so panisch vor, Flugzeuge wären ohne Piloten sein, wenn sie Christen waren, oder Züge ohne Schaffner, oder plötzlich Autos ohne Chauffeur, da wird ein Chaos geben, ein Durcheinander geben, liebe Zeit, oder plötzlich während der Operation verschwindet der Herr Doktor, der Christus, und die Operation ist da frei und keiner weiß mehr, was läuft, oder, weißt du, so chaotisches Denken. Gott hat mich von diesem chaotischen Denken erlöst. Ich war bei den US-Soldaten in Berchtesgaden auf einer Konferenz. Es war so Gemeindegottestreffen von den Soldaten von der Gemeinde. Und im Adlerhorst, da wo der Hitler so sein Hauptquartier hatte, dort halten die Amerikaner immer da ihre Konferenzen. Oder hielten. So, wir waren dort und dann sagt mir der Freund, du hör mal, wir fahren schnell unten ins Tal. bin auch ins Auto eingestiegen und ich steige in einem amerikanischen Schlitten rein und dann ist so ein Aufkleber. Der Fahrer übernimmt keine Garantie für dieses Fahrzeug. Er ist Christ, ich sage das jetzt mal in meinen deutschen Worten, er ist Christ, könnte bei der Entrückung entrückt werden, das Fahrzeug wäre führerlos. Und ich bin auch Christ. Und jetzt geht die Serpentinen runter. Ich bete, Herr Jesus, komm, ich lass uns noch unten heil ankommen. Du glaubst gar nicht, wie schweißgebadet ich war, bis das Fahrzeug unten war. Ich dachte, hoffentlich kommt der Herr Jesus nicht. Denn ich liebe Jesus, bin ein Kind Gottes. Aber wer weiß es so, provokativ. So, dass Gott ist nicht ein Chaot, meine Lieben. Gott wird nicht zulassen, dass der Antichrist sagen kann, guck mal, das hat er so ein Chaos uns zurückgelassen. Nein, das wird Gott nicht tun. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. So, und bevor ich mein Leben irgendjemand anvertraue und die Serpentinen runterfahre, prüfe ich, steht er richtig? Kann mich auf ihn verlassen? Und es ist so wichtig, dass wir wirklich wissen, auf wen wir uns verlassen. Ist gar nicht so lange her, einige Jahre, ging eine Geschichte durch die Zeitung. Da wird ein Junge in einem Deutschlandzug, D-Zug, die heißen anders. Also auf jeden Fall der ein Zug, der unten von Süddeutschland bis nach Norddeutschland, Kiel oder so, der Flensburg da oben fährt. So ein Junge aufgegabelt. Der wird aufgegabelt, der Junge. Da sitzt nämlich ein Reisender, Geschäftsmann sitzt im Zug und beobachtet diesen Jungen immer wieder. Der Junge schläft, ist ganz ruhig und gemächlich, spielt, liest und so weiter, versperrt, also lebt guten Tag und denkt gar nicht ans Aussteigen. Während der Zug da immer wieder hält und Leute ein- und aussteigen, der steigt nicht aus. Dann denkt der Geschäftsmann, der sitzt und das Kind schon beobachtet, mit dem Jungen stimmt was nicht. So, und dann, als der Zug hält, nein, der Zug ist in Fahrt und dann kommt der Schaffner, sagt, prüfen Sie, mit dem Jungen stimmt was nicht. Und der Schaffner hält an oder fragt den Jungen, ja sagen Sie mal, oder was ist mit dir los? Hast du keine Angst hier in diesem Zug? Weißt du, wann du aussteigen sollst? Ja, ich weiß, wann ich aussteigen soll. Und ich habe keine Angst. Ja, komisch. Er geht vor der Schaffner und wieder zurück. Der Geschäftsmann wird noch nervöser, wie er vorher war. Da stimmt was nicht. Und er ist ganz ruhig und spielt und ist vergnügt. Er sagt, der Junge, hast du wirklich keine Angst? Nein, ich habe wirklich keine Angst. Ich werde schon richtig aussteigen. Und ich weißt du, wo du aussteigen sollst? Nein, weiß ich nicht, sagt er dann noch. Aber ich werde schon richtig aussteigen. Ich weiß nicht, wo ich aussteigen werde. Und so weiter. Und wann ich am Ziel bin und so weiter. Das weiß ich nicht. So, also ganz komisch und ganz noch wirrer sind sie alle beide geworden. So, und dann sagt er, warum bist du so getrost und so weiter, wir holen dich zur Polizei, wir nehmen dich mit und du bist so ein flüchtiger Junge. Sagt er, braucht ihr gar nichts machen, mein Vater ist der Lokführer vorne und wenn ich am Ziel bin, wird er mich aus dem Zug holen. Ist das nicht großartig? Dein Vater, mein Vater, unser Vater ist der Lokführer der Weltgeschichte. Halleluja. Gott hat alles unter Kontrolle und er wird uns, wenn der Zug soweit ist, anhalten, dich und mich rausholen. So wichtig, dass wir das begreifen, wird dich und mich rechtzeitig rausholen. Und du musst dich nicht fürchten, denn unser Leben ist Gott anbefohlen, Gott vertraut. Und wir haben uns mit Gott vermählt und Gott wird uns nicht in den Stich lassen. Diese Gottergebenheit, so wie dieser Junge, mein Vater wird mich nicht in den Stich lassen. Mein Vater wird mich nicht vergessen. Du darfst Gott vertrauen. Und ich denke, diese Gottergebenheit, das müssen alle Menschen irgendwo früher oder später lernen, in diese Ruhe Gottes einzugehen. Ich habe eine ganz nette, interessante Geschichte gelesen von Jung Stilling, einem Weggefährten, ein Stück weit mit Goethe und, so, und dergleichen, also ein Schriftsteller. Er hat mehrfach eine wunderbare Führung Gottes erlebt. Da ist er mal umgezogen und plötzlich hat er kein Geld mehr gehabt und die Miete hat damals 70 Taler gekostet. Also im Vergleich zu heute 700 Mark oder 1000 Mark. Also 70 Taler die Miete gekostet und er konnte die 70 Taler nicht bezahlen. Die Besitzerin kommt und sagt, bitte, Ihre Miete ist jetzt fertig. Ich sagte, bitte geben Sie noch 14 Tage Zeit. Na gut, wir kennen Sie, Sie sind also zuverlässiger Mann. Also 14 Tage, die Miete wird bezahlt. Und jetzt kommt der Tag. Er und seine Frau beten, sie wissen nicht, wo sie Geld herkommen können. Schriftsteller sind manchmal arme Menschen. Manchmal viel Geld und dann wieder kein Geld. Das sind alles Künstler. Also Künstler nicht nur in der Kunst, dass sie was können, sondern die müssen auch Lebenskünstler sein. Und Jung Stilling war solch ein Lebenskünstler in allem, was er auch war. Und wir werden bezahlen. Jetzt kommt der Tag, wo die Miete bezahlt werden sollte. Nichts da. Die beten, der Bet geht auf und ab in sein Zimmer. Oh Gott, du kannst uns doch nicht in den Stich lassen. Heute Mittag wird die Frau kommen und die will ihre 70 Taler haben. Und da passiert es, gerade gegen 10 Uhr klopft der Postbote und bringt einen dicken Umschlag. Und in diesem Umschlag waren 115 Taler. Und zwar vom Goethe. Goethe hat unerlaubterweise seine Lebensbiografie veröffentlicht, vom Stilling, und kein Honorar gezahlt. Und Goethe hat schlechtes Gewissen bekommen. Und da war das Honorar 115 Taler. Und von dem Geld konnte er leben und konnte seine Miete bezahlen. Wisst ihr, Gott ist treu. Das möchte ich hier heute Abend sagen. Und du musst dich nicht fürchten, egal was es ist, egal wie die Situation in deinem Leben aussieht, er ist treu. Was du brauchst, ist das Bewusstsein, Gott ist bei mir. Vom Napoleon wurde gesagt, interessant von diesem Mann, diesem großen Feldherr, ab und zu mal lese ich irgendetwas von ihm, ich bin begeistert über Leute, die was im Leben zustande gebracht haben und was geleistet haben, was gemacht haben. Und von Napoleon habe ich da eine interessante Geschichte gelesen. Jemand sagte, Herr Napoleon oder Majestät, Ihre Gegenwart zählt mehr als 100.000 Mann Soldaten. Ihre Gegenwart. Schick uns nicht eine Armee, sondern kommen Sie selbst. Ihre Gegenwart zählt mehr als 100.000 Mann, Soldaten. Weißt du, heute Abend, die Gegenwart Jesu in unserer Welt, in unserem Leben, in unserem Glauben, zählt mehr als 1 Million Soldaten. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes zählt mehr als 1 Milliarde Soldaten. Ich könnte, sagt Jesus, an Legionen anfordern, verzichte ich, brauche ich doch nicht. Meine Gegenwart, die Gegenwart des Herrn, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, zählt mehr, wenn schon beim Napoleon die Gegenwart mehr zählt als 100.000 Mann. Napoleon hat Jesus einmal begeistert. Oder war von Jesus begeistert. Er sagt, dieser Mann hat kein Buch geschrieben, keine Armee befehligt, nur so ein paar einfache Leute. Und dieser Mann, wenn ich so dran denke, sagt Napoleon, dieser Mann, da sind Jahrhunderte vergangen und diesem Jesus folgen Millionen und Abermillionen, obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Denn für ihn war um Kriegsführung und so weiter Augenkontakt, Berührung und Nähe und Gegenwart. Obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Sie geben ihr Leben in den Tod. Sie achten ihr Leben nicht wert. Er war begeistert und sagt, diese Christen, die ihn doch nicht gesehen haben. Und doch sehen. Halleluja. Wir sind solche Menschen, meine Lieben, die nicht sehen und doch sehen. Und der Herr sagt, der Prophet sagt einmal im Alten Testament jemand, oh Herr, öffne diesem Mann doch die Augen, der ist doch ein Blindgänger. Öffne ihm die Augen, dass er sehen möchte, dass derer, die bei uns sind, mehr sind als die, die uns jetzt bestürmen. Und öffne ihm die Augen. Und was sah dieser Mann? Ein Berg voll feuriger Rosse. Ein Berg voll feuriger Rosse. Und jetzt hör mir bitte gut zu. Um dich herum, ob du mir es glauben willst oder nicht, lass es mir vollkommen egal, wenn du zum Herrn richtig stehst, um dich ist ein Berg voll feuriger Rosse. Was heißt das? Solch eine Armee hast du noch gar nicht gesehen. Nur ein Engel genügt, nur einer von diesen feurigen Rossen genügt und die Welt fällt in die Knie. Nur einer genügt. Aber jetzt stell mal vor, ein Berg voll feuriger Rosse umgibt dich. Und das bist du da sicher. Bist geborgen. Ein Schutzwall. Ein Berg voll feuriger Rosse umgibt dich. Freiheit von der Angst. Wenn du das mal erlebt hast, die Gegenwart des Herrn erlebt hast, das ist mehr als 1 Million Soldaten. Und das sind Menschen, die das erlebt haben, die fürchten sich nicht mehr. John Knox, der Erweckungsprediger von Schottland, der hat alle Leute mit Du angeredet, sogar die Königin, vor niemanden den Hut abgenommen. Heilige sind manchmal komische Menschen. Maria Stuart hat gezittert, wenn der Mann anfing zu beten. Und in der Überlieferung der Geschichte heißt es, Maria Stuart hat keine Angst gehabt vor großen Armeen, aber sie fürchtete und zitterte wie Espenlaub, wenn John Knox anfing zu beten. Ist das nicht großartig? Dieser John Knox, der gesagt hat, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. So ein Beter war er. Gib mir Schottland oder ich sterbe. Menschen, die voll von der Gegenwart Gottes bewusst sind, die fürchten sich nicht. Die können drohen, die Leute, die können machen, was sie wollen. Der König von Megiddo, Ahab, der hat alles Mögliche unternommen, um Elia zu liquidieren. Und was sagt der Elia? Der Herr, unter dem ich stehe. Gottesfürchtige Menschen stehen unter Gott. Sie stehen nicht über Gott. Und sie stehen auch nicht neben Gott. Sie stehen unter Gott. Es wird nicht regnen, bis dass ich wieder sage. Und morgen machen wir an diesem Thema weiter reden in der Autorität Gottes. Morgen früh, seid ihr herzlich eingeladen. Aber unter dem Gott, unter dem ich stehe, wenn du unter dem Schirm des Höchsten stehst, Halleluja, oh, dann musst du dich nicht fürchten. Da kannst noch so hageln und noch so donnern. Du bist eingehüllt in Gott. Und wenn es Harmagedon kommt, ich habe euch schon mal gesagt hier an dieser Stelle, Harmagedon ist ein interessantes Wort. Die Jehovas Zeugen schlachten das für sich aus. Manche Leute reden über Harmagedon, Politiker sprechen Harmagedon, wie wenn atomare Katastrophe gedroht wird. Harmagedon eigentlich übersetzt heißt Ort der Bewahrung. Ja, bitteschön, Harmagedon, das ist doch verrückt, das ist doch paradox, das ist doch schizophren. Aber Gott wird am Harmagedon seine Kinder bewahren. Und das Blut der Gottlosen, der Sünder, das Blut wird in Fähren bis zum Saum stehen. Und die Gerechten, die Gläubigen, werden im Harmagedon bewahrt. Ort der Bewahrung, nicht Ort des Gerichtes. Natürlich kannst du sehen, das Glas ist halb leer oder halb voll. Beides ist richtig und bei beidem hast du recht. Halb leer oder halb voll. So, deine Betrachtungsweise, wenn du nur die Katastrophen siehst, ist es Weltuntergang. Aber du kannst es auch ganz anders sehen. Du kannst mit Christus auf dem Berg, der zu Harmagedon steht und liegt, wir sehen, wie das Blut in der Ebene Israels, den Fern bis zum Saum steht. Schrecklich, was dort schon alles sich abgespielt hat. Aber da ist das Letzte, wo den Menschen die Augen sogar stehend im Leibe verfaulen. Aber Ort der Bewahrung für die Gerechten und die Gottesfürchtigen. Und ich bin geborgen in Gott heute Abend. Und für mich ist Harmagedon der größte Triumph nach Golgatha. Harmagedon, wo der Herr die letzten Feinde zu seinen Füßen legen wird. Das ist der größte Triumph aller Zeiten, Harmagedon, wo alle Nationen, alle Völker versammelt sein werden, wo die größte Schlacht aller Schlachten stattfinden wird. Da wird der Herr triumphieren. Und da wird der Antichrist, das ist der Einzige, der leibhaftig in die Hölle kommt. Der Antichrist und sein Kumpan, der falsche Prophet, sie werden leibhaftig in die Hölle geworfen werden. Das sind nur die Einzigen. Sonst kommt niemand leibhaftig in die Hölle. Von denen, die beiden nur, leibhaftig in die Hölle geworfen. Das ist der Moment, wo der Herr triumphiert, wo der Herr siegt. Harmagedon. Nach Golgatha, der schrecklichste und der herrlichste Ort zugleich. Golgatha ist auch ein sehr schrecklicher Ort. Also, schrecklich, was sie mit dem Sohn Gottes gemacht haben. Aber dort auf Golgatha wurde der größte Sieg über die unsichtbare Welt gewonnen. Und in Harmagedon wird der größte Sieg über die sichtbare Welt gewonnen. Jawohl, genau das ist. Unsichtbare Welt auf Golgatha, sichtbare Welt in Harmagedon. Ort der Bewahrung, Ort der Rettung ist für uns verheißen. Also, ich fürchte dich nicht, denn des Menschensohn wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Der Herr wird nicht als Schwächling erscheinen. Und da heißt es, wenn das alles beginnt, sich zu erfüllen, dann richtet euch auf. Was heißt es? Dann soll es nicht mehr sitzen bleiben. Höchste Zeit, dass du aufstehst. Dann soll es nicht mehr warten. Dann soll es nicht mehr passiv sein. Dann richtet euch auf. Wie richte ich mich auf? Ich stehe aus dem Bett auf. Zieh mich an und marschiere los. Und tu etwas. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Dann richtet euch auf. Erhebt eure Häupter. Denn eure Erlösung ist nahe. Denn eure Erlösung ist nahe. Es wird nicht mehr 2000 Jahre dauern. Und es wird vielleicht auch keine 200 Jahre mehr dauern. Und vielleicht auch nicht einmal 20 Jahre dauern. Und vielleicht auch nicht einmal 2 Jahre. Ich weiß es nicht. Es ist egal. Ich lasse es dahin. Und vielleicht, es wird schneller gehen, als es kommt. Meine Erlösung kommt. Halleluja. Und bin ich traurig, wenn meine Erlösung kommt? Wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme? Ich warte auf den Tag. So wie die KZ-Häftlinge in den Konzentrationslager. Sie hörten die Nachrichten, BBC oder sonst wie. Ja, die Alliierten kommen. Jetzt halt noch ein paar Tage durch, Bruder. Verzage nicht. Halt Luft an. Halt durch. Und die haben die, die durchgehalten haben, die einen starken Willen gehabt haben und die auf die Erlösung gewartet haben, auch wenn sie ganz ausgemergelt waren, sie leben heute manche noch davon. Und manchmal fragt man, wie konnte man die Hölle überleben überhaupt? Wie konnte man Holocaust überleben? Sie leben immer noch. Warum? Weil sie geglaubt haben, die Erlösung wird kommen. Wir sind nicht preisgegeben. Wir sind nicht verloren. Unsere Lage, sie sieht zwar hoffnungslos aus, aber es ist nicht so hoffnungslos. Und heute Abend als Kind Gottes, meine Situation, meine Lage, die mag Turbulenzen haben, aber sie ist nicht aussichtslos und nicht hoffnungslos. Gott hat alles unter Kontrolle. Und mein Vater ist der Zugschaffner. Halleluja. Mein Vater, der himmlische Vater, ist der Zugschaffner. Und der holt mich im richtigen Augenblick raus. Der wird mich nicht vergessen. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns in den Frieden Gottes hineingehen heute Abend. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen den Geist der Furcht nimmst vor den Dingen, die da kommen sollen. Denn für uns kommt die Erlösung, Herr. Wir warten nicht auf den Weltuntergang. Das ist für die anderen. Für uns ist das Leben. Für uns ist das Reich Gottes. Für uns ist die Herrlichkeit. Herr, für uns ist, dass dein Wille offenbar wird, dass das eigentlich mal getan wird, was schon längst getan werden sollte. Und Herr, ich danke dir, dass dein Reich sich ausbreitet, der Durchbruch deines Reiches kommt. Herr, und das ist nichts Schreckliches, sondern etwas Wunderbares. Herr, wir werden nicht von Furcht befallen, sondern von der Ehrfurcht des Herrn. Mein Gott, du schaffst den Auserwählten Recht, die Tag und Nacht zu dir rufen. Halleluja. Kinder Gottes haben keine Furcht, sie haben nur Ehrfurcht. Wie schrecklich ist doch der Herr. Wie hart ist er mit den Sündern. Und das ist die Furcht, die wir haben, dass wir mitleiden mit den armen, elenden Menschen, dass wir mitfühlen mit ihnen. Aber wir fürchten uns nicht, sondern wir freuen uns. Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Das ist unsere Freude heute Abend und wir jubeln und jauchzen im Herrn. Halleluja, Halleluja. Du hast vielleicht Angst in deinem Leben und fürchtest dich. Du kannst heute Abend einfach ein Gebet sprechen und sagen, Herr, komm in mein Leben. Nimm, Herr Jesus, Besitz von allen Bereichen meines Lebens, auch von dem Materiellen, auch das möchte ich dir abgeben. Ich möchte alles, was ich besitze, in deine Hände legen. Ich möchte meine Zukunft in deine Hände legen. Leg alles jetzt in die Hände Gottes, vertraue ihm und wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Du hast bis jetzt durchgehalten, du wirst auch noch weiter durchhalten können. Gib dich nicht auf, Gott gibt dich nicht auf. Und heute Abend willst du dein Leben ganz bewusst in die Hände Gottes legen und sagen, Jesus, oh, ich weiß, du hast deinen Geist in Vaters Hände gelegt und mit dir bin ich in die Hände des Vaters gelegt. Denn du hast gesagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wir sind beim Vater. Halleluja. Und dort im Himmel sind wir gut aufgehoben. Wir sind versetzt heute Abend durch Jesus Christus an himmlische Orte. Das ist das Geheimnis, das tiefere Geheimnis, das der Apostel Paulus enthüllt. Wir sind geborgen in Gott und unser Leben ist verborgen in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Halleluja. Und du möchtest dein Leben jetzt in Gottes Hände legen. Du darfst jetzt in einem Gebet einfach Gott sagen, ja Herr, ich vertraue dir und ich fürchte mich nicht. Egal was kommt, egal was geschieht, ich bin geborgen in Gott. Wer will das ausdrücken, bekennen, aussprechen? Heute Abend darfst du dich zu Gott bekennen, so wie Jesus sich zu dir bekannt hat. Darfst du dich zu ihm bekennen und Glauben ausdrücken. Halleluja, morgen machen wir weiter mit diesem Sprich, was Gott sagt.